Ihr hört euer Domradio am Donnerstagabend. Ja, noch einmal schlafen, dann ist Mai. Der wird ja auch Marienmonat genannt, weil es überall grünt und blüht. Und der Frühling, das Aufwachen der Natur, die Blumen und Blüten, die symbolisieren die Gottesmutter Maria, die ja auch als schönste Blume besungen wird. Ja, aber nicht nur für die Christen ist Maria eine zentrale Figur des Glaubens. Weniger bekannt ist, dass sie auch im Islam eine herausragende Rolle spielt. Der Bonner Theologe Klaus von Stosch hat darüber zusammen mit der Autorin Muna Tatari ein Buch geschrieben. Kürzlich war er hier im Domradio und meine Kollegin Ina Rotscheid hat ihn gefragt, welche Rolle Maria dann im Koran spielt.
Maria ist erst einmal in dem Heiligen Buch der Muslime im Koran die einzige weibliche Gestalt, die überhaupt mit Namen genannt wird. Es wird eine ganze Sure nach ihr benannt. Sie prägt auch die Theologie dieses Heiligen Buches. Beispielsweise der Gottesname der Barmherzigkeit, der dazu führt, dass der Koran in einer bestimmten Sure, eben in dieser Sure, in der es um Maria geht, Gott nicht als Allah bezeichnet, sondern mit dem Namen der Barmherzigkeit, Rahman. Dieser Name wird also eingeführt im Kontext von Maria, sodass Maria also hilft, die Barmherzigkeit Gottes wahrzunehmen. Also wenn wir erstmal auf den Koran schauen, dann sehen wir, dass hier Maria eine ganz zentrale Figur ist, die am Ende dann auch kritisiert wird an bestimmten Punkten. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, und zwar aus politischen Gründen. Aber die erst einmal mit ganz viel Wertschätzung betrachtet wird. Ihre Jungfräulichkeit wird bekannt. Sie ist die Gebärerin des Wortes Gottes. Also da kommt ganz viel, wo man auch merkt, dass der Prophet Mohammed sie persönlich auch als Vorbild gesehen hat. So dass gut verständlich ist, dass sich dann im Laufe der Geschichte des Islam auch so etwas wie eine marianische Frömmigkeit ausgebildet hat.
Das ist ja interessant, dass Sie sagen, dass die Jungfrauengeburt tatsächlich im Koran auch genannt wird. Das heißt, es spielt auch für die Muslime eine Rolle, genauso wie im Christentum wird ihr da diese Rolle der Frau ohne Sünde zugeschrieben.
Genau, also es gibt da zwei Dinge, die dazu interessant sind. Das eine ist, dass hier in der Spiritualität eine Ähnlichkeit zu Mohammed besteht. Also der ist natürlich keine Jungfrau, aber der ist eben nach muslimischer Sicht ja derjenige, der das Wort Gottes empfängt, eben den Koran. Und in der muslimischen Tradition ist es wichtig, dass er es ohne das eigene Zutun tut. Deswegen gilt er dann als Analphabet. Also er hat nichts Eigenes, er ist kein Dichter von sich aus, dass der Koran so schön ist, das ist allein das Werk Gottes. Und genauso wäre es jetzt bei Maria so, dass eben sie das Wort Gottes empfangen kann in der Gestalt eines Menschen, in Jesus. Das kommt nicht aus der Kraft des Mannes, in der spätantiken Vorstellung der Entstehung menschlichen Lebens, genauso wie in der Antike, also in der Bibel und im Koran ist die gleiche Vorstellung, nämlich die, dass letztlich aus dem Samen des Mannes der Mensch entsteht. Also man weiß noch nicht von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Sodass, wenn der Mann wegfällt, dann kommt dieses Kind ganz von Gott. Und das ist eben dem Koran genauso wichtig wie der Bibel oder wie manche Bücher der Bibel. Das ist ja innerbiblisch etwas umstritten. Also der Punkt, dieses Kind kommt ganz von Gott her und ist insofern jungfräulich geboren. Das ist im Koran sehr deutlich.
Und welche Bedeutung hat dann Jesus als ihr Sohn?
Der ist dann eben Wort Gottes und Messias, also zwei ganz zentrale Titel, die wir auch im Christentum kennen, werden auch im Koran bekannt. Er ist Prophet, was erstmal eine große Auszeichnung aus muslimischer Sicht ist. Und es wird immer wieder natürlich seine Menschlichkeit betont. Und das, was man vom Christentum der damaligen Zeit versteht, als Bekenntnis zur Göttlichkeit Jesu, wird zurückgewiesen.
Und was weiß man über Josef, den Vater?
Der kommt im Koran nicht vor. Das ist ganz interessant, weil dadurch nochmal die Jungfräulichkeit unterstrichen wird, aber auch das Ausgesetztsein Mariens. Also wenn man die Geburt Jesu anschaut im Koran, dann ist Maria da völlig allein, und zwar in der Wüste. Also praktisch das, was im Stall von Bethlehem ausgedrückt werden soll, also die Einfachheit, das Herabsteigen Gottes in einfachste Lebensverhältnisse, wird übersetzt für ein Wüstenvolk dahingehend, dass eben Jesus dann nicht in einem Stall, den gibt es da nirgends, sondern in der Wüste geboren wird, aber jetzt eben ohne Beistand. Maria ist völlig allein. Niemand aus der Familie ist da, es gibt keinen Verlobten, Josef gibt es nicht und es gibt auch keine Hebamme. Das ist nochmal interessant, weil in der christlichen Tradition, im Protevangelium des Jakobus, das in der Spätantike eine der wichtigsten Quellen für die Geburt Jesu war, für die Menschen genauso wichtig eigentlich wie die Evangelien, da ist eine Hebamme dabei. Zwar ist die Hebamme dabei, um nachzusehen, dass das Jungfernhäutchen auch noch intakt ist. Weil für die christliche Spiritualität sich ja die Idee ausgebildet hat, dass die Jungfräulichkeit nicht nur vor, sondern auch während und nach der Geburt gilt. Das kommt im Koran jetzt nicht vor, sondern im Koran hat Maria Geburtsschmerzen, sodass ihr Ausgesetztsein nochmal unterstrichen wird. Und das Spannende ist jetzt, dass dieses Ausgesetztsein, das Alleine-Sein, das Verloren-Sein eben jetzt im Koran auch so verstanden wird, dass sie im Konflikt mit ihrer Familie steht und dass ihre Familie glaubt, dass sie eben mit einem Mann ein Verhältnis hatte, weil die Jungfräulichkeit natürlich nicht glauben. Und insofern ist sie sogar in Lebensgefahr und wünscht sich zwischendurch den Tod.
Genau, es war ja gesellschaftlich äußerst problematisch, als alleinerziehende Frau unterwegs zu sein damals. Welche Bedeutung hat das denn für die Rezeption der Figur Mariens im Islam? Dass sie da so alleine in der Wüste war, dass sie von ihrer Familie geächtet wurde. Wie hat sich das auf die Wahrnehmung der Figur ausgewirkt? Wie nimmt man Maria wahr? Was war das für ein Charakter?
Erstmal war das so, dass dadurch sich auch in der islamischen Frömmigkeitsgeschichte sich immer wieder Frauen, die in Not sind, auch die keine Kinder bekommen können, an Maria wenden und um Hilfe bitten. Also viele Marienwallfahrtsorte werden in der islamischen Welt dann auch von Muslimen besucht, sodass sie dort dann etwa Frauen dann Maria um Hilfe bitten, wenn sie kein Kind bekommen können oder in einer anderen Notlage sind. Also es gibt so ein spezifisches Fraueninteresse an Maria in der islamischen Welt. Aber das vielleicht doch interessantere ist, dass der Prophet Mohammed sich in seiner eigenen Not, als er selber sich verlassen weiß von den Seinen, als er selber befürchtet, getötet zu werden, als er selber sogar daran denkt, sich umzubringen, weil er so verzweifelt ist, da identifiziert er sich mit Maria. Und genau in diese Situation hinein entsteht die große Suche über Maria, die ihren Namen trägt und die dadurch auch Mohammed Maria als Role Model anbietet. Und offenkundig sieht er sich da in einer marianischen Tradition in seiner Verkündigung.
Ist sie denn für Musliminnen heute auch ein Role Model, weil Sie es gerade sagen, wir haben zum Beispiel Maria 2.0, also viele Frauenbewegungen und Frauen berufen sich auf die Stärke Mariens im christlichen Kontext. Gibt es das im muslimischen Kontext auch?
Was ich jetzt schildere, die Wichtigkeit Mariens für die islamische Tradition, das ist bis ins 19. Jahrhundert ganz ungebrochen, aber nimmt in der Gegenwart ab durch die zunehmende Polarisierung zwischen Islam und Christentum. Aber wenn wir jetzt koranisch schauen und traditionell schauen, dann ist es eben so, dass sich sowohl Maria 1.0 als auch Maria 2.0 eigentlich am Koran orientieren können. Oder da der Koran versucht, eigentlich beide Seiten miteinander zu vermitteln. Für Maria 2.0 ist das Entscheidende eigentlich eine Passage in einer anderen Sure, also nicht der, die Maria heißt, sondern die dritte Sure im Koran. Da wird geschildert, warum Maria und Jesus ohne Sünde sind. Also nach dem Koran ist nicht nur Maria ohne Sünde, sondern auch Jesus. Also wie im Christentum natürlich auch. Aber das Interessante ist, dass das möglich wird durch das Fürbittgebet der Mutter Mariens, also der Großmutter Jesu. Also letztlich ist es Frauenpower, die es ermöglicht, dass auch Jesus ohne Sünde ist. Also letztlich ist natürlich Gott, der das ermöglicht, aber die menschliche Mitwirkung ist auf Frauenebene, sodass man hier durchaus eine rituelle, religiöse Macht sehen kann. Während umgekehrt, also das, was Maria 1.0 wichtig ist, eben die Jungfräulichkeit Mariens, ihr absoluter Gehorsam, ihr restloses von Jesus hin und auf ihn hin sein, das ist alles drin. Maria und Jesus gehören im Koran immer zusammen. Mariens Bedeutung ist restlos eine Bedeutung, die von Jesus her und auf ihn hin ist, sodass die beiden zusammen auch nur als Zeichen Gottes verstanden werden. Immer zusammen sind sie Sakrament, nicht niemals Maria alleine.
Im christlichen und vor allen Dingen katholischen Traditionen hat Maria ja eine ganz zentrale Rolle, auch über die Tradition hinaus. Kann man das für den Islam auch sagen? Ist ihre Bedeutung da auch so groß oder ist sie dann doch Mohammed nachgeordnet?
Sie ist natürlich Mohammed nachgeordnet, aber sie hat hier eine eigene Bedeutung und Rolle, die auch schon zu Lebzeiten des Propheten Mohammed beginnt. Es gibt eine sehr alte Überlieferung, die besagt, dass Mohammed in der Kaaba, also in dem muslimischen Heiligtum, was ja vorher ein paganer Tempel war, dass er dort alle Götterbilder entfernt hat, außer dem Bild von Jesus und Maria. Das heißt, Jesus und Maria spielen schon ganz am Anfang eine zentrale Rolle, die auch von Mohammed respektiert wird. Mhm. Und von daher gibt es immer wieder, da kann man wirklich ganz spannende und viele Dinge entdecken in der Geschichte, eben diese Hinweise auf eine auch muslimische Marienverehrung und Marienfrömmigkeit, aber zugleich auch Punkte der Zurückweisung und der Kritik.
Das haben Sie eingangs gesagt. Es gibt auch Kritikpunkte. Welche sind denn das?
Das versteht man erst richtig, wenn man ein wenig die politische Situation des 7. Jahrhunderts betrachtet und sieht, was damals der oströmische Kaiser Herakleios mit Maria gemacht hat. Also deswegen muss ich da ein bisschen ausholen, damit man die Koranverse versteht in ihrer Kritik an Maria und Jesus dann auch. Die letztlich eben eine Kritik an der imperialen Politik des Kaisers sind. Kaiser Herakleios ist in einem Weltkrieg in der Entstehungszeit des Korans, in einem Weltkrieg mit den Persern, mit den Sassaniden. Und in diesem Weltkrieg steht er 626 mit dem Rücken zur Wand. Die Hauptstadt wird von feindlichen Truppen belagert. Er selber ist gar nicht vor Ort mit seiner Armee, weil er versucht, im Osten einen Entlastungsangriff zu machen, sodass die Hauptstadt eigentlich schutzlos daliegt. Und da wissen sich die Zurückgebliebenen nicht anders zu helfen, als indem sie Maria um Hilfe mitbitten. Das tun sie, indem sie die Kleider Mariens, die vorher im Marienheiligtum in Blachernai vor den Toren der Stadt aufbewahrt wurden, über die Stadttore legen und indem sie Marienbilder und auch Bilder Jesu Christi an den Stadttoren befestigen, um damit die Feinde zurückzuschlagen. Es war ohnehin in der Armee Herakleios recht beliebt, dass die Offiziere Marienbilder an den Helmen trugen oder eben welche von Jesus, um auf diese Weise unverwundbar zu sein. Die Idee, die dahinter steckte, war die, dass eben Maria Unverwundbarkeit ermöglicht oder Reliquien von ihr im Kampf eben zum Sieg führen. Diese Idee gab es vorher nicht im Christentum. Das ist wirklich eine Erfindung aus dieser Notsituation der Belagerung von Byzanz, die dann aber ausgesprochen erfolgreich ist, weil die feindliche Flotte beim Anrücken unmittelbar vor dem Marienheiligtum in Blachernai von einem Seesturm versenkt wird, sodass die Menschen in der Hauptstadt dann glauben, dass Maria das erledigt hat und jetzt Herakleios dann anschließend das zur Kriegspropaganda nutzt und sagt, ihr habt gesehen, die feindliche Armee wurde von Maria besiegt. Und er hat dann, als er den Krieg dann auch gewonnen hat, überall hin Sendboten schicken lassen, die dann verkündet haben, niemand kann Maria besiegen, niemand kann Jesus besiegen, weil die auf unserer Seite sind, sind auch wir unverwundbar und unbesiegbar. Und jetzt sagt der Koran, eben im 17. Vers der 5. Sure, eine Sure, die genau in dem Jahr entstanden ist, als Herakleios diese Botschaften überall hingeschickt hat, unter anderem auch nach Mekka, wo Mohammed gerade die Führung des gesamten Gemeinwesens erreicht hatte. Also genau im selben Jahr klingt jetzt die Antwort des Korans auf diesen Anspruch, wir sind unverwundbar, weil Jesus auf unserer Seite ist, kommt die Antwort, wenn Gott will, könnte er sogar Jesus und Maria zerstören. Wenn man diesen Kontext nicht denkt, denkt man, das wäre jetzt ein Angriff auf Jesus und Maria. Aber wenn man den Propagandakontext sieht, sieht man, dass das würde ja auch jeder Christ dann sagen, natürlich, Gott verleiht nicht Unverwundbarkeit im Krieg, mit Hilfe von Maria und Jesus. Wenn ich jetzt sage, jeder Christ würde das sagen, muss ich wieder einschränken. Jeder Katholik würde es sagen oder zumindest westliche Katholiken. Wenn man den Krieg in der Ukraine im Moment anguckt, ist natürlich schon so, dass da tatsächlich von beiden Seiten, Russland und der Ukraine, auch der Glaube verwendet wird, dass Maria den eigenen Truppen zum Sieg verhilft. Und das ist sicher auch der tragische Punkt hier, dass das, was in einem Verteidigungsfall sicher sympathisch wirkt, eben sehr schnell dann auch für Angriffskriege benutzt wurde, auch in der Geschichte des Christentums. So dass man hier sicher gut verstehen kann, dass sich aus dieser koranischen Kritik an imperialer Inanspruchnahme Mariens eben auch eine kritische Tradition herausgebildet hat.
Haben Sie denn bei Ihren Forschungen Aspekte im Islam in Bezug auf Maria gefunden, die es im Christentum so nicht gibt?
Nun ja, also schon das Beispiel, das ich eben jetzt genannt habe, gibt es ja im Christentum nicht. Also das Beispiel der Großmutter Mariens, die durch ihr Fürbittgebet die Sündlosigkeit Mariens und Jesu ermöglicht. Es ist auch interessant, dass bestimmte Aspekte jetzt ein wenig anders dargestellt werden und dadurch die ganze Narration einen anderen Drive erhält. Also das Beispiel mit dem Ausgesetztsein Mariens in der Wüste habe ich ja schon genannt, was natürlich noch mal interessanter wird, wenn man weiß, dass in derselben Zeit der Kaiser behauptet, Maria sei unverwundbar. Und wenn dann so die Wunden betont werden und die Schmerzen, ist es natürlich ein Gegenbild, was erstmal kein christliches ist und doch perfekt zum Christentum passt. Aber ein anderer Punkt, den ich noch nicht erwähnt habe, der hier vielleicht sehr interessant ist, ist der, dass wir im 7. Jahrhundert auch sehr starke Polemiken haben zwischen Judentum und Christentum. Und Maria gilt jetzt im Christentum als die Kirche, als Symbol der Kirche, als sie steht also für das Christentum. Und die Idee ist, dass das Christentum das Judentum ersetzt, weil man das Judentum nicht mehr braucht. Und das wird dadurch ausgedrückt, dass die Repräsentanten des Judentums in der biblischen Geschichte tot sind. Und diese Repräsentanten sind vor allem Johannes der Täufer und sein Vater Zacharias. Etwa im Protevangelium des Jakobus, das ich eben schon erwähnt hatte, ist es so, dass Zacharias nur ganz kurz auftaucht, um zu sterben. Damit alle wissen, der ist tot, weil er ist Tempelpriester und den Tempel braucht kein Mensch. So die christliche Überzeugung. Bei Johannes dem Täufer ist eh klar, dass er tot ist. Das steht ja auch im Evangelium. Aber die Kirchenväter betonen jetzt sehr stark, der alte Bund ist zu Ende. Den Tempel gibt es nicht mehr, er ist zerstört. Johannes der Täufer und Zacharias leben nicht mehr. Und das ist erledigt. Wir haben jetzt die Kirche stattdessen. Wenn man das weiß, dass das die Art der christlichen Verkündigung im 7. Jahrhundert war, es ist sehr interessant, dass der Koran die Geschichte jetzt anders erzählt. Und erstmal, Zacharias schildert in einer lebendigen Gottesbeziehung, wie Gott auf seine Fürbittgebete hört und ihn auch als Tempelpriester darstellt. Und dass dann sein Wunsch, ein Kind zu bekommen, nicht etwa ein Wunsch ist, meine Frau ist unfruchtbar, wir kriegen kein Kind, weil wir alt sind, sondern der Grund ist, er wünscht sich Nachkommenschaft für Israel. Also er will, dass Israel weiterlebt. Das ist ja auch sein Job als Tempelpriester. Und der Sohn, den er jetzt erhält, heißt dann nicht Johannan, wie eigentlich das griechische Wort für Johannes im Arabischen heißen müsste und auch hieß. Also der Name Johannan ist nachgewiesen auf der arabischen Halbinsel. Stattdessen heißt er Jachja. Und Jachja heißt, er lebt. Das heißt, der da lebt, ist der Beweis, dass Israel lebt. Dass also das Priestertum weitergeht, dass Israel eine bleibende Rolle bei Gott spielt. Das heißt, hier werden also Geschichten zusätzlich erfunden oder Namen umgedeutet, um die Ansprüche von Israel und der Kirche auszubalancieren. Also dass dem Christlichen, wir nennen das heute Supersessionismus, also der Idee, wir sind besser, wir brauchen euch nicht mehr. Diese Idee wird ausbalanciert in einer Weise, dass man einerseits christliche Dinge stark macht. Jungfräulichkeit Mariens würde natürlich kein Jude akzeptieren. Jesus als Wort Gottes, Messias, alles jüdisch unvorstellbar. Das wird alles bejaht. Aber gleichzeitig wird gesagt, das heißt nicht, dass niemand mehr das Judentum braucht. Sondern hier gibt es eine bleibende Erwählung, die weiter gilt.
Das heißt, eigentlich ein sehr toleranter Gedanke und ein sehr respektvoller Gedanke gegenüber allem, was so an Religionen da damals unterwegs war, oder?
Genau, das ist eigentlich die spannende Entdeckung, die wir jetzt in der Forschung in den letzten 20, 30 Jahren gemacht haben, wie stark der Koran selbst und der frühe Islam in den ersten Jahrzehnten eine inklusive Haltung hat anderen Religionen gegenüber, wie er Judentum und Christentum miteinander versöhnen will und nicht überwinden. Das ändert sich dann leider recht schnell in dem Moment, wo der Islam eine imperiale Religion selber wird. Die Umayyaden die Macht übernehmen, im Felsendom etwa die Inschrift, Koranverse über Jesus werden jetzt so in einen neuen Kontext gesetzt, indem sie in diese Kuppel des Felsendoms hineingeschrieben werden, dass hier eine klare antichristliche Stoßrichtung da ist, die wir heute im Fundamentalismus auch kennen, die aber ursprünglich so nicht angezielt war. Und das ist, glaube ich, ein tolles Ergebnis der Forschung. Und da ist Maria eigentlich die zentrale Gestalt, die uns das zeigen kann und die auch gegen alle imperialen Inanspruchnahmen durch die Zeit hindurch Menschen beider Religionen immer wieder zusammengeführt hat.
Der Theologe Klaus von Stosch war das. Er hat zusammen mit der Autorin Muna Tatari das Buch geschrieben Prophetin, Jungfrau, Mutter, Maria im Koran ist der Titel und das Buch ist im Herder Verlag erschienen. Und gleich geht es in dem nächsten Podcast um den Schrein der Schreine, nämlich den Schrein der heiligen drei Könige, für den der Kölner Dom gebaut worden ist.